Was macht feministische Außenpolitik aus? Dass man nämlich einen anderen Sicherheitsbegriff braucht. Und da gibt es ein Konzept, das ist auch schon recht alt, genauso wie auch die Resolution 1325 ja vor mehr als 20 Jahren verabschiedet wurde. Und dieses Konzept heißt menschliche Sicherheit. Und da geht es eben darum zu sagen, dass es nicht, also dass eine Außenpolitik und auch eine Innenpolitik, aber auch eine Außenpolitik sich nicht allein darum kümmern sollte, dass Grenzen sicher sind. Das heißt, dass man von einer militärischen Invasion geschützt ist, sondern dass es eben nur dann friedenserhaltend ist, wenn auch die innere Sicherheit, wenn die menschliche Sicherheit für alle Menschen gewährleistet ist. Und wir sehen ja jetzt auch im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass in dem Moment, in dem man eine Politik eines Autokraten falsch einschätzt, so wie das bei Putin passiert ist, dass das eben sehr schnell dann dazu führen kann, dass man die imperialen und aggressiven Ambitionen dieser Diktatur unterschätzt. Und das heißt, das ist das, was im Kontext mit Putin passiert ist. Ja, man wusste die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die Putin in Russland macht, kontinuierlich, systematisch. Pussy Riot, alles hat man mitbekommen, es ist alles dokumentiert worden, es hat aber keinen Einfluss genommen auf die Außenpolitik, es hat keinen Einfluss darauf genommen, in welche Abhängigkeit man sich gegenüber dem System Putin gibt. Und und die Folgen davon tragen jetzt insbesondere die UkrainerInnen und womöglich auch noch andere Länder.
Also sind Sie der Auffassung, dass eine feministische Außenpolitik auch vornherein hätte helfen können, die Beziehung zu Russland auch irgendwie anders zu gestalten?
Ja, also was feministische Außenpolitik leisten kann, ist Geschlechterungerechtigkeit oder eben Diskriminierung tatsächlich als wichtigen Seismograf ernst zu nehmen. Das heißt, es hilft einfach und es ist eine wichtige Kategorie, es ist eine wichtige Analysekategorie, um Gewaltverhältnisse richtig und systematisch einordnen zu können. Und eben dann entsprechend auch die putinsche Außenpolitik eben dann auch richtig analysieren zu können. Ich sage jetzt nicht, dass eine feministische Außenpolitik ein System Putin einfach mal so verhindert. Ja? Weil da braucht es schon, also das liegt jetzt auch nicht allein in der Hand einer deutschen Außenpolitik. Ja? Das wäre jetzt naiv. Aber es hilft auf jeden Fall, es ist notwendig und es ist Voraussetzung dafür, um überhaupt zu einer brauchbaren Analyse zu kommen. Ja? Und es ist die notwendige Voraussetzung dafür, um überhaupt zu einem Multilateralismus zu kommen, der tatsächlich an einer vollen Demokratie für alle Menschen überhaupt interessiert ist. Und wenn man das eben alles nicht macht, sondern wenn man sagt, ja, Außenpolitik ist zwar nominell wertegeleitet, das ist ja so in Deutschland, aber eben de facto maximal ausgerichtet an Wirtschaftsinteressen, dann ist das Primat, eben billige Energie einzukaufen. Das hat man mit dem System Putin gemacht, mit den Folgen, die wir jetzt haben.
Sie haben das ja jetzt gerade schon in vielerlei Hinsicht erklärt, was feministische Außenpolitik für Sie bedeutet. Könnten Sie das vielleicht noch mal etwas kürzer oder ein bisschen knackiger auf den Punkt bringen, was denn eigentlich also, so diese Grundpfeiler sind des Konzepts?
Also die Grundpfeiler des Konzepts in feministischer Außenpolitik ist, dass die menschliche Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen ist, die Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen ist, da aktiv daran zu arbeiten und eben auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit diskriminierte und marginalisierte Personengruppen und Gesellschaftsgruppen tatsächlich zu ihrem demokratischen Recht kommen. Das heißt, feministische Außenpolitik geht über Gender Mainstreaming hinaus, geht über eine Frauenförderpolitik hinaus und begreift, dass Geschlechterdiskriminierung in einem patriarchalen Denksystem verhaftet und begründet liegt und geht das Ganze systematisch an. Das heißt, feministische Außenpolitik geht über Frauenförderung hinaus. Ja, feministische Außenpolitik nimmt auch nicht alleine Frauen und Mädchen in den Blick, sondern alle Geschlechter und sieht eben und begreift die Diskriminierung etwa auch von queeren Personen, von Menschen mit Behinderung, Rassismus, begreift es eben alles als Indikatoren dafür, dass Demokratie nicht umgesetzt ist und entsprechend Diskriminierung kein Detail ist, keine Nebensache ist, sondern sondern unhaltbar ist und für eine Demokratie und entsprechend überwunden werden muss. Und ganz wichtig ist, auch feministische Außenpolitik begreift, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Wir Deutschland, wir in den Ministerien. Die Ministerien sind komplett geschlechterblind. Das Außenministerium ist ein absolut patriarchales Ministerium, das sich noch nie um die Geschlechterfragen in irgendeiner Weise systematisch gekümmert hat. Und feministische Außenpolitik geht das oder verspricht, das jetzt anzugehen. Und das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass wir bündnisfähig werden.
Nun hat ja Annalena Baerbock auch angekündigt, eine feministische Außenpolitik betreiben zu wollen. Was halten Sie davon?
Das ist erstmal sehr, sehr gut. Damit wird zum allerersten Mal im Kontext der Außenpolitik überhaupt Feminismus auf allerhöchste Ebene gehoben. Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist aber auch mit Risiken verbunden und mit großer Herausforderung, weil Sie dürfen nicht vergessen, feministische Außenpolitik ist nicht definiert bislang. Ja, also anders als die Resolution 1325 Frauen, Frieden und Sicherheit, anders als die Istanbul-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ist feministische Außenpolitik bislang einfach eine Behauptung. Ja, das ist jetzt im Moment laufen in den Ministerien die Prozesse, die überhaupt definieren, was das sein soll. Und das ist einerseits total gut, dass jetzt die Ministerien sich damit mal auseinandersetzen und Aktionspapiere schreiben, also Leitlinien festlegen, Aktionspapiere schreiben und so weiter, dass das überhaupt mal definiert wird und darüber auch eine Verbindlichkeit bekommt. Es gibt aber auch die Herausforderung, das Risiko, dass das Ganze total verwässert wird. Weil, wie gesagt, das Außenministerium hat bislang noch nicht mal eine ganz simple Gleichstellungspolitik gemacht. Das heißt, wir haben es hier mit enormen Widerständen im eigenen Ministerium, also Annalena Baerbock trifft auf enorme Widerstände im eigenen Ministerium und will jetzt schon gleich zu einer systematischen Aufarbeitung von Diskriminierung kommen. Das nichts anderes bedeutet ja Feminismus. Und das ist natürlich sehr, sehr ambitioniert. Und da gibt es viele Fallstricke.
Schweden betreibt ja seit 2014 als erstes Land der Welt eine feministische Außenpolitik. Was bedeutet das denn konkret? Oder wie sieht da die politische Praxis Schwedens aus?
Na, erstmal müssen wir feststellen, dass Schweden heute keine feministische Außenpolitik mehr betreibt, sondern dass das eben an die Außenministerin Wallström gebunden war. Das muss uns eine Warnung sein, dass wenn man das nicht ordentlich strukturell verankert, dass das dann eben mit einem Machtwechsel, mit einem Regierungswechsel eben auch ganz schnell wieder abgeräumt werden kann. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass man tatsächlich in den Dialog geht mit der Zivilgesellschaft, zum Beispiel auch mit feministischen Gruppierungen, mit aus dem sogenannten globalen Süden. Ja, dass man Finanzierungsinstrumente dahingehend überprüft, dass sie tatsächlich zum Beispiel bei Klimaaktivistinnen ankommen. Ja, bislang ist es so, dass bei Aktivistinnen etwa 2% der Gelder, die für die Förderung von Frauen und Mädchen ausgegeben werden, überhaupt ankommen. Der Rest geht an Regierungsorganisationen, die häufig überhaupt keinen Zugang haben zu Auseinandersetzungen, zu feministischer Arbeit on the ground. Das heißt, feministische Außenpolitik überprüft und verändert die Finanzierungsmodelle, die wir bislang haben. Sie nimmt Wissen von der Zivilgesellschaft, von dem sogenannten globalen Süden auf. Und das haben auch die Schweden vorgemacht. Doziert nicht, ja, geht nicht nach außen und sagt so, das ist jetzt übrigens Geschlechtergerechtigkeit, das ist jetzt Feminismus, sondern hört zu und begreift, dass ganz viele feministische Bewegungen und ganz viel feministisches Wissen im globalen Süden erarbeitet worden ist und unsere Aufgabe ist, im sogenannten globalen Norden das aufzunehmen, uns so aufzustellen, dass wir dialogfähig werden. Das haben die Schwedinnen auch vorgeführt. Und sie betreiben, und das haben die Schweden, das hat auch der schwedische Botschafter in Berlin immer wieder gesagt, es gibt keine feministische Außenpolitik Schwedens, ohne dass wir unser Haus aufräumen, ohne dass wir Feminismus in die Curricula reinschreiben, dass wir strukturell unser Haus, unser Ministerium weiterqualifizieren und eben Feminismus nicht länger ein Hobby von Frauen für Frauen ist, sondern tatsächlich Voraussetzung dafür wird, eine außenpolitische Laufbahn, eine Karriere umsetzen zu können, weil erst dann kommt es zu einem strukturellen Wissensaufbau. Und das haben die Schweden vorgeführt oder haben gezeigt, haben damit ja überhaupt die ganze Diskussion, dass es sowas geben könnte wie feministische Außenpolitik. Dafür ist ja Margret Wallström sehr, sehr belächelt worden zunächst. Aber sie haben eine ganz, ganz wichtige Diskussion angestoßen, auch in, also sozusagen auch auf internationaler Ebene, auch auf der UN, und haben darüber auch erstmal sichtbar gemacht und diskutierbar gemacht, wie patriarchal Außenpolitik international gestaltet ist.